Herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der Zeitschrift Beginn heute. Mein Name ist Uta Maria Freckmann. Ich bin die Redakteurin der Zeitschrift und heute soll es darum gehen, warum Beginn keine Nonnen waren. Dieser Podcast beleuchtet die Blütezeit des Beginnwesens. Das war ca. 1170 bis 1270 und grenzt diese freie Lebensform bewusst vom klassischen Ordensleben ab. Was war der Ursprung der Beginen und was unterschied Beginen von den Nonnen? Gegen Ende des 12. Jahrhunderts entwickelten sich Beginengemeinschaften als eigenständige Lebensform für Frauen. Im Gegensatz zu Nonnen gehörten Beginen keinem anerkannten Orden an und legten keine ewigen feierlichen Gelübde ab. Sie lebten zwar spirituell, religiös und oft in Gemeinschaft, blieben dabei jedoch rechtlich und wirtschaftlich unabhängig. Später gab es Anpassungen und der Druck von unterschiedlichen Seiten stieg. Denn in den folgenden Jahrhunderten veränderten sich die Lebensbedingungen der Beginen drastisch. Durch kirchliche Regulierungsbestrebungen, städtische Auflagen und wirtschaftlichen Druck wurden viele Beginenhöfe zunehmend an klösterliche Strukturen angepasst. Dies galt ganz besonders für Flandern. Etliche Beginen traten im Laufe der Zeit in Klöster oder Drittorden ein. Da sie in den historischen Quellen fortan als Angehörige eines Ordens auftauchten, ging ihr Status als freie Beginen in der Überlieferung oft verloren. Dies führte historisch fälschlicherweise teilweise zu dem Eindruck, Beginen seien von jeher Nonnen gewesen. Eine präzise Betrachtung dieser feinen Unterschiede ist notwendig, um zu verstehen, ab wann kirchliche Reglementierungen die ursprüngliche Autonomie der Beginen schrittweise auflösten. Erstmalig wurden Beginen um das Jahr 1170 in Aachen und Lüttich erwähnt. Entgegen häufiger Annahmen standen Beginen und die Nonnen klassischer Orden keineswegs in Konkurrenz. Sie tauschten sich aus, pflegten Netzwerke und unterstützten sich vielfach gegenseitig. Ab dem 12. Jahrhundert schlossen sich zunächst adelige und wohlhabende bürgerliche Frauen, später auch Frauen aus dem Bauernstand, zu Konventen zusammen. Gemeinsam bauten sie sich ein eigenständiges Leben auf. Die Organisation der Konvente wies erstaunlich demokratische Grundzüge auf, denn die Frauen wählten ihre Leiterin, Magistra oder Meisterin selbst. Jeder Konvent gab sich eigene Hausregeln, auf die sich die Frauen jährlich neu verpflichteten. Zurückhaltung gegenüber Männern, also Keuschheit, galt dabei als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und gemeinsame Basis. Wirtschaftliche Unabhängigkeit wurde neben dem Erhalt der Ressourcen aufgrund des Standes der Frauen großgeschrieben. Die Vielfalt der Konvente war groß, um finanziell unabhängig zu bleiben. Betrieben die Beginen Handel mit Stoffen oder eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Neben der eigenen Existenzsicherung engagierten sie sich mitten unter den Menschen. Sie unterrichteten Kinder, pflegten Kranke, unterstützten Arme und übernahmen Seelsorgeaufgaben. In einer Epoche, in der Frauen gesellschaftlich wenig Handlungsspielraum hatten, entfalteten Beginen zwischen ca. 1170 und 1300 vielfältige Talente und genossen in der Bevölkerung hohes Ansehen. Bei den Beginen gab es Freiwilligkeit anstatt lebenslanger Bindung. Ein zentraler Unterschied zum Klosterdasein war das fehlende Gelübde auf Lebenszeit. Die Entscheidung für das Beginenleben wurde jeden Tag aus freiem Willen neu getroffen. Wer den Konvent verlassen wollte, etwa um zu heiraten oder um ein weltliches Leben zu führen, konnte dies jederzeit tun und sein eingebrachtes Vermögen wieder mitnehmen. Das Erscheinungsbild der Beginen war schlicht. Nach außen zeigten sie ihre Lebensform durch ein einfaches Gewand aus selbstgenähten, ungefärbten Stoffen, meist beige oder gräulich, in Flandern später dunkelblau, sowie einer weißen Haube, deren Form regional und über die Jahrhunderte variierte. Wir kommen jetzt zu Leben und Struktur des klösterlichen Ordenslebens. Im Gegensatz zur freien Lebensform der Beginen waren und sind Nonnen fest an die kirchenrechtlichen Strukturen ihres Ordens gebunden. Ihr Alltag war historisch und ist es oft noch bis heute durch eine strenge Tagesordnung geprägt. Weltabgewandt, strukturiert durch feste Gebetszeiten wie das Stundengebet, Kirchgänge und die Orientierung am Evangelium. Das Gebet verstehen Ordensfrauen dabei als aktiven Dienst an der Welt und als geistliche Begleitung gesellschaftlicher Anliegen. Ein wesentliches Merkmal des Ordenslebens ist die Einbindung in die kirchliche Hierarchie. Jedes Kloster untersteht einer geistlichen Leitung, etwa einem Abt, Bischof oder Visitator. Das Leben ist geprägt von Gehorsam gegenüber der Ordensregel und den Vorgesetzten. Zudem schützte die Einbindung in die offizielle Kirchenstruktur Ordensfrauen und Nonnen historisch weitgehend vor dem Zugriff weltlicher oder inquisitorischer Stellen, da sie unter direktem kirchlichen Schutz standen. Im strengen kirchenrechtlichen Sinne gibt es eine klare Unterscheidung. Nonnen leben in kontemplativen, klausurierten Orden, in klösterlicher Abgeschiedenheit, zum Beispiel Benediktinerinnen oder Karmelitinnen, und legen die feierliche ewige Profess ab. Ordensschwestern gehören apostolischen, tätigsozialen Gemeinschaften an, zum Beispiel Franziskanerinnen oder Vinzentinerinnen, und legen die einfache Profess ab und wirken mitten in der Gesellschaft. Es gibt 4 Stufen in das Ordensleben und der Weg in die endgültige Gemeinschaft verläuft über festgelegte Etappen. Erstens, das Postulat dauert ca. 6 bis 12 Monate. Das ist die Einstiegsphase. Die Frau lebt im Konvent, trägt Zivilkleidung und lernt die Gemeinschaft unverbindlich kennen. Zweitens, das Noviziat dauert 1 bis 3 Jahre. Mit der Einkleidung und dem Erhalten des Habits und oft eines Ordensnamens beginnt die Prüfungszeit. Die Novizin ist kirchenrechtlich Mitglied, legt aber noch kein Gelübde ab und behält die Verfügungsgewalt über ihr Vermögen. Das erste Jahr dient dem Studium der Ordensregel und dem Gebet. Im zweiten folgen praktische Aufgaben. Drittens, die zeitliche Profess. Sie dauert meistens 3 bis 5 Jahre. Die Schwester legt erst zeitlich begrenzte Gelübde, Armut, Keuschheit und Gehorsam ab, die meist jährlich erneuert werden. Sie übernimmt den vollen Alltag und prüft den lebenslangen Schritt. Viertens, die ewige Profess. Sie dauert ein Leben lang. Die feierliche endgültige Bindung an Gott und den Orden. Als Zeichen der Vermählung mit Christus erhält die Nonne oft einen Ring. Erst mit dieser endgültigen Bindung erfolgt in der Regel der rechtliche Verzicht auf das eigene Vermögen zugunsten der Kirche. Wie das Gewand, das je nach Orden schwarz, weiß, braun oder blau sein kann, unterliegt auch das Ordensleben dem Wandel der Zeit. Einige Gemeinschaften öffnen sich heute nach außen, nutzen Medien wie YouTube oder legen für praktische Arbeiten den Habit ab. Das Ordensleben beruht stets auf einer kirchlich anerkannten Regel und verbindlichen Gelübden, während die frühe Beginenbewegung eine von kirchlichen Orden unabhängige Form der Vergemeinschaftung war. Warum überlebten die Beginen in Flandern länger als anderswo? Während die Beginengemeinschaften in den deutschen Territorien ab dem 14. Jahrhundert schrittweise aus dem öffentlichen Bild verschwanden oder Opfer der Verfolgung wurden, konnten sie sich in Brabant und Flandern bis in die Neuzeit halten. Wie es zu dieser regionalen Differenzierung kam, lässt sich heute durch moderne Forschungen zur Ketzerverfolgung, etwa durch die Aktenedition der Universität York, sowie durch die genaue Analyse der damaligen Papstbullen von Johannes dem 22. nachvollziehen. Die Auslöschung vieler autonomer Frauenbewegung ab dem 14. Jahrhundert war kein Zufall. Die York-Forschungen zur Ketzerverfolgung zeigen eindrücklich, dass die Verfolgung von semireligiösen Bewegungen administrativ organisiert, exakt dokumentiert und institutionell verankert war. Anhand der Akten wird deutlich, wie Inquisitoren realitätsferne Vorwürfe konstruierten, während die Verhörprotokolle zugleich die echten Stimmen der betroffenen Frauen überliefern. Flanderns Begin ging somit einen Sonderweg. Sie bekam Schutz durch wirtschaftlichen Nutzen. Dass Flandern und Brabant eine Ausnahme bildeten, lag am Eingreifen der dortigen Städte und des Papstes Johannes des 22. Als die Verfolgungswelle im Süden nach dem Konzil von Vienne anrollte, wandten sich die flandrischen und norddeutschen Städte an den Papst, um ihre Beginen zu schützen. Der Grund war pragmatisch. Der soziale und wirtschaftliche Nutzen der Beginen, etwa im Tuchgewerbe, in der Krankenpflege und Armenseelsorge, war für die Städte teilweise unverzichtbar. Papst Johannes der 22. reagierte juristisch geschult und erließ zwei wegweisende Bullen. 1318, die Ratio recta non patitur, die rechte Vernunft duldet es nicht. Heißt das übersetzt. Der Papst stellte klar, dass das Ketzerverbot nicht jene gottesfürchtigen Frauen treffen dürfe, die in ehrbarer Keuschheit zusammenwohnten und sich sozial engagierten, ohne der Ketzerei zu verfallen. 1319 kam die Bulle Sacrosancta Romana Ecclesia. Mit diesem Erlass stellte er die gehorsamen Beginen in Flandern und Brabant sowie deren Besitz explizit unter den persönlichen Schutz des Stuhles von Rom. Die Schattenseite dieser Vorgehensweise war die Spaltung und Disziplinierung. Dieser päpstliche Schutz war jedoch ein zweischneidiges Schwert. Johannes der 22. rettete die Beginen nicht aus Sympathie für autonome Frauenprojekte, sondern er spaltete die Bewegung strategisch. Den Unangepassten im Süden und Mitteleuropa erging es so. Wer weiterhin theologische Freiheit in der Volkssprache suchte oder mit kirchenkritischen Armutsbewegungen sympathisierte, fiel unter die Verfolgungsbulle Ad Nostrum und wurde als Ketzer gebrandmarkt. Und den Angepassten im Norden erging es so. Sie durften fortbestehen, wurden jedoch psychologisch und administrativ enger an die Amtskirche gebunden. Sie mussten sich der örtlichen bischöflichen Aufsicht unterwerfen, durften öffentlich nicht mehr predigen und wurden zunehmend in abgeschlossene Höfe gedrängt. Aus sozialpsychologischer Sicht erzeugte diese päpstliche Politik eine klassische Dynamik der gesellschaftlichen Spaltung. Durch das Aufteilen in gute, klerikale und böse, heretische Beginen wurden Eigengruppen idealisiert und Abweichlerinnen radikal entwertet. Um ihr Überleben zu sichern, waren die nordeuropäischen Beginen gezwungen, sich immer klarer abzugrenzen und klerikale Auflagen strikt zu erfüllen. Wie die Verformung des Beginenwesens zustande kam, lässt sich am besten am Beispiel des Beginenhofs von Diest erklären. Über die Jahrhunderte führte dieser Prozess zu einer schleichenden Klerikalisierung, wie neuere Studien unter anderem auf der Basis der Kollektion Doa belegen. Ein prägnantes Beispiel beschreibt der Historiker Paul Marschall für den Beginenhof in Diest um das Jahr 1540. Der dortige Beichtvater Nicolas Eschius setzte sich das Ziel, die Beginen nach dem Ideal der Devotio Moderna umzuformen. Er zwang ihnen eine streng klösterliche Ordnung auf. Der Tag begann um 4 Uhr morgens mit Gebeten und Exerzitien. Kontakte zu Händlern wurden unterbunden, was die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen beim Verkauf ihres selbstgesponnenen Garns untergrub. Es wurden Trennwände und Absperrungen zur Stadt errichtet. Die Tracht wurde an die von Nonnen angepasst, schwarze Gewänder als Zeichen der Demut. Zwar reichten die Beginen von dies Klage bei der Stadt gegen die Schikane des Beichtvaters ein, doch der Priester wurde freigesprochen und setzte seine Reformen im Anschluss durch. Den Überlieferungen nach wurde versucht, seine Struktur auch für andere Beginenhöfe in Flandern anzuwenden. Fazit: Am Ende waren die flandrischen Beginen in ihrem durchgetakteten Alltag kaum noch von Ordensschwestern zu unterscheiden. Ihr einziger verbliebener Unterschied lag im Rechtlichen. Sie legten weiterhin kein ewiges Gelübde ab und behielten das Eigentum an ihrem Vermögen. Das lange Überleben der Beginen in Flandern war somit ein lokaler Erfolg, der jedoch mit dem Verlust ihrer ursprünglichen freiheitlichen Autonomie bezahlt wurde. Beide, Beginen wie Nonnen, suchten ihren Weg zu Gott. Doch die klerikale Umformung verschmolz die einst so freien Beginenschwesternschaften schrittweise mit dem klassischen Ordenswesen. Wer sich für die freie Spiritualität der Beginen interessiert, dem sei das gleichnamige Video auf diesem Kanal empfohlen. Das YouTube-Video des Beginen-Heute-Kanals Enteignet und verbrannt, das Schicksal der Beginen, geht näher auf das Geschehen während der Inquisitionswellen ein und erklärt, welchen Herausforderungen die Beginen im Mittelalter ausgesetzt waren. Hiermit endet dieser Podcast. Ich hoffe, ich habe einen Einblick gegeben in die Unterschiede zwischen Beginen und Nonnen und Ordensschwestern. Und danke, dass bis hierhin zugehört wurde. Vielleicht sehen wir uns wieder auf dem Kanal. Bis dahin, alles Gute!